Einen schönen und willkommen bei der 22. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, veröffentlicht im Juni 2023. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe bespreche ich eine Studie, die sich mit öffentlichen Bibliotheken beschäftigt und eine Studie, welche sich mit einer Spezialfrage für Medizinbibliotheken auseinandersetzt. Das heißt, es gibt diesmal kein übergreifendes Thema, sondern einen Mix. Sektion 1. Die erste Studie heute untersucht ein sehr spezifisches Angebot, das in einer öffentlichen Bibliothek in Montreal, Kanada durchgeführt wird. Es ist, wie man das so nennt, eine Case Study. Aber wie so viele Case Studies, die sich in der bibliothekarischen Literatur finden, hat auch diese Studie den Anspruch, mehr zu zeigen. Es geht nicht nur um diesen einen Fall, sondern, wie halt fast immer, um mögliche neue Aufgaben von Bibliotheken. Grundsätzlich geht es um die Veranstaltungsreihe Tales and Travel Memories, die zusammen mit der Alzheimer Society of Montreal durchgeführt wird. Bei dieser treffen sich Menschen mit Demenz sowie die Menschen, die für sie sorgen, regelmäßig in der Westmount Public Library, einer der Filialen der Public Libraries in Montreal. Diese Pflegenden sind meist Familienangehörige der Menschen mit Demenz. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht jeweils ein Land, das in dieser Veranstaltung in gewisser Weise touristisch vorgestellt wird. Es werden Geschichten erzählt, Essen mit Bezug zum jeweiligen Land gesnackt, Filme über das Land gezeigt und sich locker über das Land unterhalten. Das Ganze dauert je 2 Stunden pro Sitzung, wobei es pro Serie jeweils 5 Sitzungen gibt. Durchgeführt werden diese Treffen in der Bibliothek und von BibliothekarInnen. Diese werden dabei aber von Personen unterstützt, welche von der genannten Alzheimer Society of Montreal dafür ausgebildet wurden. Das scheint ein sehr low-key-Angebot zu sein, aber offenbar ein gut besuchtes. Jetzt zur konkreten Studie. Die AutorInnen sind Jiamin Dai, John C. Burlett und Karen Moffitt. Alle 3 von der School of Information Studies an der McGill University dort in Montreal. Eine Besonderheit ist, dass die erste dieser 3 AutorInnen, Jiamin Dai, selber als Freiwillige solche Tales and Travel Memories Veranstaltungen begleitet hat. Das gibt dir selbstverständlich auf der einen Seite einen guten Einblick in diese Veranstaltung und auch ein Wissen zum Thema Demenz. Zudem hatte sie so einen, wie man so sagt, guten Feldzugang. Aber gleichzeitig besteht auf der anderen Seite immer eine Gefahr, wenn jemand praktisch die eigenen Interessen, Hobbys oder freiwilligen Engagements zum Thema von Forschung nimmt. Das kann sehr unobjektiv werden. Aber deshalb ist es auch gut, dass es bei dieser Studie nicht nur eine Forschende war, sondern 3, die sich gegenseitig kontrollieren konnten. Titel der Studie ist Library Services Enriching Community Engagement for Dementia Care. The Tales and Travels Program at a Canadian Public Library as a Case Study. Und erschienen ist sie im Journal of Library and Information Science, Jahrgang 55, 2023, Ausgabe 1, Seiten 123 bis 136. Anspruch der Studie ist es nun, 2 Dinge zu tun. Zuerst soll das konkrete Angebot untersucht werden, also die Tales and Travels Meetings in Montreal. Dann soll darüber hinaus aber auch nach möglichen Aufgaben für Bibliotheken gefragt werden. Kann man das tun, zumal ja so eine Veranstaltung immer sehr vom Kontext abhängig ist? Montreal ist Montreal, nicht einfach irgendeine Stadt. Die kanadische Gesellschaft hat auch ihre Spezifika und damit auch die Public Libraries dort. Und Demenz ist eine verbreitete Krankheit, aber halt auch eine unter vielen. Kann man also Ergebnisse dieser Studie überhaupt verallgemeinern? Dazu werde ich später noch etwas sagen. Jetzt erstmal zur Studie. Wie gingen die ForscherInnen vor? Sie führten 3 Dinge durch. A. Sie beobachteten einzelne Sessions und achteten dabei darauf, welche Interaktionen während diesen stattfanden, wie sie stattfanden und auch zwischen wem. B. Sie führten semi-strukturierte Interviews mit den BibliothekarInnen durch, welche für die beobachteten Sessions zuständig waren. Und C. Sie führten weitere semi-strukturierte Interviews mit den Menschen durch, für welche die Sessions überhaupt erst durchgeführt wurden, also jeweils Menschen mit Demenz und deren Pflegenden. Das Ganze fand Anfang 2019 statt. Warum es erst jetzt publiziert wurde, kann ich nicht sagen. In der Auswertung wurden die transkribierten Interviews kodiert, wobei darauf geachtet wurde, die Sprache zu verwenden, welche von den Befragten genutzt wurde. Nur um dann im nächsten Schritt diese entstehenden Themenblöcke aus den verschiedenen Interviews wieder zusammenzufassen. Thema der Interviews war immer, wieso die Menschen mit Demenz die Veranstaltung besuchten, was sie dort taten und wie sie es empfanden. Relevant ist dabei, dass sich in diesen Interviews auch immer Pflegende äußerten. Die Ergebnisse. Es zeigen sich in der Auswertung der Interviews zwei Hauptthemen. Einerseits die Veranstaltung und die spezifische Bibliothek als Community-Plattform und andererseits die Rolle der BibliothekarInnen. Zu beiden Themen fanden sich fast nur positive Äußerungen. Man sollte bei solchen Ergebnissen immer ein bisschen skeptisch sein, weil, kann das stimmen? Kann irgendwas immer nur positiv sein? Ein wenig ist das wohl auch Ergebnis der Methode. Wenn die Forschenden bei diesen Veranstaltungen, deren Teilnehmerinnenzahl ja doch recht überschaubar ist, dabei sind und dann nachher mit Personen, die sie da gesehen haben und die wohl selber auch die Forschenden dort gesehen haben, Interviews führen. Well, wie wahrscheinlich ist es, dass sich da jemand wirklich kritisch äußert? Werden an den Interviews nicht eher die teilnehmen, die was Positives sagen wollen? Und die, welche die Veranstaltung nicht gut finden, werden die überhaupt öfter bei solchen Veranstaltungen sein? Hätte ich den Artikel peer-reviewed oder gar die Studie selber, bevor sie durchgeführt wurde, ich hätte betont, dass man in so einem Setting ganz explizit auf möglichen Widerspruch, mögliche kritische Handlung der Anwesenden und so weiter schauen musste. Aber ich berichte hier nur von dem publizierten Artikel, also kann ich nur darauf aufmerksam machen. Alle Ergebnisse klingen extrem positiv und ich denke auch nicht, dass man daran zweifeln muss, dass sie es sind. Man sollte nur nicht denken, dass das unbedingt die einzigen Ergebnisse sind. Okay, also Hauptthema 1, Community-Plattform. Community-Plattform heißt hier, dass die Veranstaltung selbst eine aktive Möglichkeit bietet, eine Community von Menschen mit Demenz und deren Pflegepersonen zu etablieren. Letzter Punkt wird explizit hervorgehoben. Es geht nicht nur um die Menschen mit Demenz selber, sondern auch um die Personen, die sich pflegend um sie kümmern. Auch diese können sich von der Gesellschaft abgeschnitten fühlen, da ja die ganze Pflegearbeit, die meistens neben den in Anführungszeichen normalen Alltag auch noch stattfindet, ihnen keine eigene freie Zeit mehr lässt. Eine ganze Anzahl von Pflegenden findet die Veranstaltung schon deshalb gut, weil sie dadurch eine gewisse freie Zeit haben kann, in dem nicht hauptsächlich sie für die Pflege ihrer Angehörigen mit Demenz verantwortlich sind. Was die Veranstaltung nun offenbar bietet, ist eine Form von Treffen, die regelmäßig und intensiv genug sind, damit sich Menschen mit Demenz und ihre Pflegepersonen treffen, wiedererkennen und wohl auch untereinander etwas kennenlernen können. Aber auch eine Veranstaltung, in der nicht dabei die Demenz als Krankheit im Mittelpunkt steht. Zur Erinnerung, es geht in den Veranstaltungen darum, dass jeweils über ein Land gesprochen und Filme gezeigt werden. Es wird dabei auch immer ermöglicht, dass die Menschen mit Demenz sich hierbei einbringen können, wenn sie etwas beitragen wollen. Sie müssen nicht, aber sie können. Und gleichzeitig ist die Veranstaltung gesucht positiv, obwohl es in allen Ländern auch schwierige Themen gäbe, die diskutiert werden könnten, oder aber auch der Massentourismus selber, auf den in den Veranstaltungen referenziert wird, seine negativen Seiten hat, wird all dies explizit nicht thematisiert. Es geht darum, die Menschen mit Demenz und ihr Denken anzuregen. Und das funktioniert offenbar auch. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass die Veranstaltung in der Bibliothek stattfindet. Der Ort selber befindet sich in der lokalen Community, aber er ist auch gerade nicht eine Pflege- oder Hilfseinrichtung. Es gibt mit dem Ort Public Library positive Assoziationen, sowohl bei den Pflegenden als auch bei den Menschen mit Demenz. Demenz heißt ja nicht, dass Menschen alle Erinnerungen an ihre bisherigen Erfahrungen verlieren, sondern dass sie einen sehr uneinheitlichen Zugriff auf diese Erinnerungen haben. Allerdings, so steht es zumindest im Artikel, sind die positiven Assoziationen mit dem Ort Bibliothek wohl vor allem auf Erfahrungen aus der Kindheit der jeweiligen Personen zurückzuführen, nicht auf solche aus späteren Jahren. Die Veranstaltung baut auf einem, wie man so sagt, kompetenzorientierten Ansatz auf. Man nimmt die bei den Menschen mit Demenz vorhandenen Kompetenzen und versucht, sie anzuregen. Gegenteil wäre ein defizitorientierter Ansatz, der halt vor allem darauf eingehen würde, was Menschen mit Demenz alles nicht mehr oder zumindest weniger als vor der Erkrankung können. Dieser kompetenzorientierte Ansatz rentiert sich. Auf der einen Seite sind vor allem die Erfahrungen der Pflegenden positiv, schon weil sie ansonsten oft mit potenziellen oder realen Defiziten konfrontiert werden. Aber hier in den Veranstaltungen das Gegenteil gelebt wird. Gleichzeitig hat dieser Ansatz offenbar dazu beigetragen, dass die BibliothekarInnen der Public Libraries mehr Kompetenzen beim Umgang mit Menschen mit Demenz aufgebaut haben. Kurz gesagt, sie sehen, was diese Menschen können, brauchen, vielleicht auch wollen und können das alles in die eigene Arbeit einbauen. In gewisser Weise sind die Veranstaltungen also auch eine Art von Weiterbildung für das Bibliothekspersonal. Es etabliert sich also mit den Veranstaltungen eine gewisse lose Community. Menschen mit Demenz und ihre Pflegenden lernen sich untereinander kennen, aber in einem offenen Setting. Gleichzeitig lernen sie, vielleicht wieder, die Bibliothek als einen Ort kennen, den sie auch außerhalb der Veranstaltung nutzen können. Ein Ort, der in der lokalen Community verankert ist, also auch außerhalb ihrer Wohnung oder der normalen Pflegeinfrastruktur, aber doch in gewisser Weise geschützt. Und dazu trägt auch bei, dass das Bibliothekspersonal lernt, gut auf Menschen mit Demenz und deren Anforderungen zu reagieren. Das führt zum zweiten Hauptthema der Ergebnisse, den Aufgaben der BibliothekarInnen selber. Wie schon erwähnt, sie führen die Veranstaltung durch, wenn auch mit Unterstützung von Freiwilligen der örtlichen Alzheimer Association. Das Angebot wurde initiiert, weil auch in Kanada und auch in der Großstadt Montreal die Gesellschaft massiv altert und damit auch Erkrankungen, die tendenziell in späteren Lebensjahren auftreten, zunehmen. Demenz ist eine dieser Krankheiten. Insoweit, selbstverständlich, sollte diese Studie auch für andere Bibliotheken relevant sein. Aber die BibliothekarInnen hatten zu Beginn nicht den Eindruck, ausreichend Kompetenzen oder Erfahrung beim Umgang mit Menschen mit dieser Erkrankung zu haben. Schon zu der Erkenntnis, dass es zusätzlich zu diesen Menschen immer auch um deren Pflegende geht, scheint es zum Beispiel erst während der Durchführung gekommen zu sein. Die Unterstützung durch die Alzheimer Association und deren Freiwillige war dabei offenbar hilfreich. Heute ist das Bibliothekspersonal offenbar gut in der Lage, mit Menschen mit Demenz zu interagieren, auch über die Veranstaltung hinaus. Sie hatten am Anfang den Eindruck, dafür nicht ausgebildet gewesen zu sein. Ein Eindruck, den BibliothekarInnen meiner Meinung nach kontinuierlich für immer wieder neue Aufgaben immer wieder haben. Zumindest in diesem Fall und für diese BibliothekarInnen in dieser einen Bibliotheksfiliale scheint dieser Eindruck heute nicht mehr zu gelten. Sie selber beschreiben die Veranstaltung als bereichernd. Also, wie gesagt, das klingt alles sehr positiv, auch wenn ich denke, man könnte das nochmal kritischer anschauen. Sind zum Beispiel wirklich alle so zufrieden, wie es in den Interviews erscheint? Funktioniert die Community wirklich über die Veranstaltungsreihen hinaus? Und auch eine Frage, die sich bei solchen Case Studies immer stellt, ist der Erfolg einfach lokalen Umständen geschuldet oder lässt er sich in anderen Bibliotheken reproduzieren? Meine wirkliche Kritik an der Studie ist aber etwas anderes. Etwas, das vielleicht kleinlich erscheint und mit dem eigentlichen Thema auch nichts zu tun hat. Aber mir scheint, auch diese Studie hier verfällt in eine Argumentationsweise, die nicht notwendig und langfristig auch kontraproduktiv ist. Die Autorinnen beginnen die Diskussion ihrer Ergebnisse mit der Behauptung, dass ihre Studie gezeigt hätte, dass öffentliche Bibliotheken ihre Aufgaben ausweiten können. Sie könnten neu auch die Aufgabe übernehmen, Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Pflegepersonen zu machen. Aber ob das neu ist, ob das eine Ausweitung der Aufgaben von Bibliotheken ist, das hat die Studie überhaupt nicht untersucht. Sicherlich, sie zeigt, dass solche Veranstaltungen mit Vorteil möglich sind. Und sie betont auch, dass solche Veranstaltungen in einer alternden Gesellschaft sinnvoll sind. Aber ob das wirklich eine neue Aufgabe für Bibliotheken ist, das müsste man ganz anders untersuchen. Nicht mit einer Case Study. Man müsste schauen, was andere Bibliotheken machen und gemacht haben. Man müsste auch schauen, ob das Thema unter anderen Schlagworten schon bearbeitet wird. Eventuell müsste man auch bei anderen Einrichtungen wie Museen oder Sportvereinen schauen. Die alternde Gesellschaft trifft ja nicht nur die Bibliotheken. Und erst dann, wenn man weiß, dass es neu ist, könnte man das auch sagen. So aber, wie die Studie es macht und wie es in vielen, vielen anderen bibliothekarischen und bibliothekswissenschaftlichen Texten gemacht wird, wird ein Thema oder Angebot einfach als neu beschrieben, manchmal auch als innovativ oder, wenn jemand spricht wie ein Tech Pro, als destructive. Bestimmt klingt das gut, besonders wenn man es auf sich als Person oder auf die eigene Bibliothek beziehen kann. Im Sinne von, ich war es, der das Thema zuerst besetzt hat. Wir, unsere Bibliothek, waren es, welche diese Veranstaltung zuerst angeboten hat. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Erstens gibt es im Bibliothekswesen keinen Preis dafür, irgendetwas zuerst angegangen, geklärt, angeboten zu haben oder so. Bibliotheken wissen in der Praxis überhaupt nicht, wo ihre Ideen oder neuen Angebote ihren Ursprung haben. Alles, was einmal eingeführt wird und sich als sinnvoll erweist, wird schnell in andere Bibliotheken übernommen, ohne dafür Kredit zu geben. Es ist dann einfach so. Nach 2-3 Jahren weiß niemand mehr, woher die Idee kam. In der Wissenschaft mit den etablierten Zitationskulturen oder im Hip-Hop mit seiner Kultur die eigenen Vorbilder zu nennen oder zumindest zu name-checken. Da bringt es vielleicht was, vorneweg zu sein, mit eigenen Ideen, Ergebnissen, Styles. Aber im Bibliothekswesen? Nein. Und zweitens sind Bibliotheken halt auch keine Firmen, die irgendeinen Innovationsvorsprung brauchen, um sich auf dem Markt gegenüber der Konkurrenz behaupten zu können. Die Stadtbibliothek in XYZ steht heute nicht mit der Public Library in Montreal oder so in Konkurrenz um NutzerInnen. Zusammenarbeit und Austausch von Informationen ist für das Bibliothekswesen auch die viel sinnvollere Arbeitsweise als das Streben danach, irgendetwas zuerst zu machen. Aber was durch solche unbewiesenen Behauptungen, dass irgendwelche Themen, Angebote oder so weiter neu wären, auch erschwert wird, ist, auf schon vorhandene Erfahrungen zurückzugreifen. Wenn ständig nach Trends und neuen Entwicklungen gefragt wird, geht schnell vergessen, dass bestimmte Erfahrungen schon mal gemacht wurden, dass bestimmte Theorien sich in der Praxis als richtig und andere als nicht umsetzbar gezeigt haben. Und solche Behauptungen halten schnell auch andere KollegInnen davon ab, nachzuschauen, ob es nicht solche vorhergehenden Erfahrungen gibt. Das ist vielleicht das, was mich am meisten ärgert. Diese Studie hier ist eine Case Study. Sie kann gar nicht zeigen, ob Veranstaltungen für Menschen mit Demenz eine neue Aufgabe für Bibliotheken sind oder nicht. Aber die Diskussion der Studie tut so, als könnte die Studie das und deutet damit zumindest an, dass es nicht notwendig ist, weiterzuschauen, ob es solche oder ähnliche Angebote schon gibt. Dabei ist es noch nicht einmal notwendig, um die Veranstaltung selber gut dastehen zu lassen. Es reicht ja schon, dass die Gesellschaft altert und damit die Zahl von Menschen mit Demenz zunimmt, um deren Relevanz zu zeigen. Es ist einfach eine wirklich schlechte Angewohnheit im Bibliothekswesen, zumindest im Englisch- und im Deutschsprachigen, ständig Dinge zu Trends und neuen Angeboten zu erklären, ohne solche Aussagen irgendwie nachzuweisen. Doch genug davon. Es hat mich einfach geärgert. Sektion 2. In der zweiten Studie, die ich heute besprechen möchte, geht es darum, wie die Arbeit von BibliothekarInnen unsichtbar wird. Unsichtbar in dem Sinne, dass sie gemacht wird und auch Ergebnisse bringt, aber nachher in diesen Ergebnissen nicht oder nur zu einem kleinen Teil klar wird, dass diese halt auch auf Arbeit von BibliothekarInnen basieren. Das war grundsätzlich schon mehrfach Thema hier im Podcast. In anderen Folgen habe ich auch schon besprochen, dass dieses in Anführungszeichen unsichtbar werden von Arbeit nicht nur Bibliotheken betrifft, sondern grundsätzlich viele Einrichtungen, welche gewissermaßen eine Infrastruktur bereitstellen, die erst das Funktionieren anderer Aktivitäten möglich macht. Beispiele nahe bei den Bibliotheken sind hier Archive, IT-Services oder in einer anderen Studie, die in einer früheren Folge besprochen wurde, BuchbinderInnen. Aber selbstverständlich kommt der Begriff der, wieder in Anführungszeichen, unsichtbaren Arbeit aus der feministischen Kritik an der Unsichtbarkeit der Haus- und Pflegearbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird. Die Studie hier ist sehr speziell, weil sie sich einem recht konkreten Thema zuwendet und dabei Bezug nimmt auf ein Kommunikationssystem, in welchem das Sichtbarmachen von Arbeit ständig Thema ist, nämlich dem Wissenschaftssystem, in welchem das Zitieren früherer Arbeiten die Norm ist, in welchem es auch immer wichtig ist, wer als AutorInnen erwähnt wird und an welcher Stelle, wenn es mehrere AutorInnen sind, und in welchem auch ständig diskutiert wird, wie die Arbeit an Software, Datenpflege und so weiter nachgewiesen werden soll. Besonders ist die Studie auch, weil es sich um Medizinbibliotheken dreht, die, wie wir auch schon mehrfach hier im Podcast besprochen haben, immer etwas speziell sind, durch ihre direkte Verbindung zur medizinischen Forschung inklusive der dort vorhandenen Ressourcen und Anforderungen. Es geht speziell um die Frage, welche Credits BibliothekarInnen für ihre Mitarbeit an Systematic Reviews erhalten. Die Studie beschränkt sich nur auf solche Systematic Reviews, in welchen eine solche Mitarbeit im Text überhaupt explizit erwähnt wird, was eher ein kleiner Teil aller publizierten Systematic Reviews ist. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, müssen wir noch kurz klären, was Systematic Reviews in diesem Zusammenhang sind und warum die AutorInnen der Studie überhaupt erwarten, dass die Arbeit von BibliothekarInnen in ihnen sichtbar wird. Erstmal die bibliografischen Angaben. Es handelt sich um den Artikel The Case of the Disappearing Librarians, Analyzing Documentation of Librarians' Contributions to Systematic Reviews von Amelia Pronskiel und Rosi Hennecke, erschienen im Journal of the Medical Library Association, Jahrgang 110, 2022, Ausgabe 4, Seiten 409 bis 418. Okay, zuerst. Was sind Systematic Reviews in der medizinischen Forschung? Das sind systematisch durchgeführte Metastudien, in denen nach einem festgelegten Schema die Ergebnisse aller verfügbaren Studien zu einer konkreten Frage zusammengeführt werden. Sie gelten aktuell als Goldstandard der medizinischen Forschung, insbesondere wenn sie wirklich systematisch und umfassend durchgeführt werden. Möglich sind sie dadurch, dass in der medizinischen Forschung Standards für die Durchführung von Studien, für Daten und Metadaten etabliert sind, aber auch beispielsweise der Zwang herrscht, geplante Studien schon vor der Durchführung in öffentlich sichtbaren Datenbanken anzumelden. Einen kurzen Blick darauf haben wir als Gesamtgesellschaft während der heißen Phase der Covid-19-Pandemie gehabt, als zahlreiche Forschungsgruppen und Firmen Impfstoffe entwickelten und in verschiedene Runden von Testreihen gaben und die Presse jeweils berichten konnte, welcher Impfstoff sich in welcher Testreihe befand. Das war möglich, weil vorgeschrieben ist, welche Testreihen durchgeführt werden müssen, in welcher Reihenfolge sie durchgeführt werden müssen und auch überhaupt, dass angemeldet werden muss, dass sie durchgeführt werden. Ansonsten wüsste man von vielen Testreihen, die keine oder negative Ergebnisse haben, am Ende gar nichts, weil nichts zu ihnen publiziert würde. Ein solches System ist aber außerhalb der medizinischen Forschung nur noch in wenigen anderen Bereichen etabliert. Deswegen kann man solche Systematic Reviews in den meisten anderen Forschungsfeldern immer nur mit Beschränkung durchführen. Ganz abgesehen davon, dass in anderen Feldern auch gar nicht so viele Originalstudien publiziert werden, die man irgendwie systematisch auswerten könnte. Nicht zuletzt wird auch in den medizinischen Systematic Reviews dieser Goldstandard nicht immer eingehalten. Es gibt zwar eine explizite Systematik für Systematic Reviews, aber dieser wird nicht immer vollständig gefolgt und vor allem wird sie auch nicht immer vollständig dokumentiert. Und oft gibt es Beschränkungen auf Studien, die für die Systematic Reviews herangezogen oder nicht herangezogen werden, die nicht inhaltlich oder qualitativ begründet sind, sondern zum Beispiel dadurch, dass das jeweilige Forschungsteam bestimmte Sprachen nicht spricht. Oft werden in Auswertungen zum Beispiel nur Originalstudien integriert, die in Englisch publiziert werden. Aber was passiert oft ist, dass bei Systematic Reviews in der medizinischen Forschung für die Recherche und die Systematisierung von Originalstudien und Daten BibliothekarInnen herangezogen werden. Eine ganze Anzahl von KollegInnen in Medizinbibliotheken hat sich darauf spezialisiert und weiß zum Beispiel, wie man an die Daten von Studien gelangt, die nur angemeldet wurden, aber zu denen nichts publiziert wurde. Oder die KollegInnen wissen sehr gut, wie man Originalstudien verlässlich darauf bewertet, ob sie selber bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Und das tun sie dann im Auftrag von Forschenden. Wie gesagt, Medizinbibliotheken, insbesondere wenn sie direkt an Forschungseinrichtungen wie Universitätsspitälern angegliedert sind, sind stark in die dortige Forschung integriert. Weit mehr, als dies in anderen wissenschaftlichen Bibliotheken der Fall ist. Egal, wie sehr anderswo über Forschungsdatenmanagement oder Liaison Librarians nachgedacht wird. Was in der Studie nun konkret untersucht wird, ist, wie diese Arbeit von BibliothekarInnen in Systematic Reviews selber referenziert wird. Also, wenn sie überhaupt erwähnt werden, wo und wie passiert das? Und lassen sich Unterschiede zwischen Texten, in denen sie in verschiedenen Formen erwähnt werden, feststellen? Wie gesagt, das ist eine sehr spezifische Frage, die sich eigentlich nur im Rahmen der Medizinbibliotheken stellen lässt. Aber sie ist immerhin eine, bei der man einmal das Unsichtbarwerden von Arbeit von BibliothekarInnen beobachten kann, weil es gewissermaßen dokumentiert ist. Zur Methodik. Die AutorInnen recherchierten im Prospero-System nach Systematic Reviews aus dem Medizinbereich, die zwischen 2017 und 2018 angemeldet wurden, die dann bislang auch publiziert wurden und in denen in der einen oder anderen Form BibliothekarInnen erwähnt wurden. Das Prospero-System ist eine Datenbank, in welcher geplante Systematic Reviews in der Medizin angemeldet werden. So wie die vorhin erwähnten anderen medizinischen Versuchsreihen auch in anderen Datenbanken angemeldet werden. Nicht alle angemeldeten Reviews werden je fertig. Nicht alle Protokolle in der Datenbank werden vollständig ausgefüllt und so weiter. Aber eine Systematic Review, zumindest im Medizinbereich, die nicht in Prospero angemeldet wurde, lässt sich dann später in einer etablierten medizinischen Zeitschrift auch nicht veröffentlichen. Das System gibt also schon eine gute Übersicht über die geplanten Systematic Reviews. Einzuschränken ist, dass auch diese Autorinnen sich auf Systematic Reviews beschränken, welche in Englisch publiziert wurden. Außerdem wurden weitere Qualitätskriterien angewendet. Insgesamt waren es 209 Systematic Reviews, die für die Studie herangezogen werden konnten. Sie wurden dann daraufhin ausgewertet, an welcher Stelle und in welcher Form die BibliothekarInnen jeweils erwähnt wurden. Also wurden sie zum Beispiel als MitautorInnen geführt, in einer Fußnote oder in den Acknowledgements. Wurden sie mit Namen benannt oder einfach nur a librarian? Wurde eine aktive Sprache genutzt, um die Rolle der BibliothekarInnen zu beschreiben? Oder wurden sie passiv, gewissermaßen als Hilfskräfte dargestellt? Zudem wurde danach gefragt, mit welchen Adjektiven die BibliothekarInnen beschrieben wurden, was meist passierte, um ihre Qualifikation herauszustellen. Zu den Ergebnissen. Die AutorInnen fanden 209 Reviews, die ihren Ansprüchen genügten. Das ist also die 100%, von denen sie immer ausgehen. In diesen 209 Reviews wurden die BibliothekarInnen in 58 als MitautorInnen benannt, also in rund einem Viertel. In 86 wurden die BibliothekarInnen in den Acknowledgements aufgeführt und in 65 fanden sie sich zwar im angelegten Protokoll im Prospero-System erwähnt, aber nicht als Co-AutorInnen oder in den Danksagungen der dann publizierten Artikel. In diesen 65 Artikeln waren sie also auf dem Weg zwischen der Studienplanung und der Ergebnispublikation recht verschwunden. Immerhin erwähnten von diesen 65 noch 46 Artikel die BibliothekarInnen irgendwo im Text, oft in den Fußnoten. Aber in den restlichen 19 fanden sich in den Artikeln keine Erwähnung der BibliothekarInnen mehr. Hier haben wir es also praktisch mit dem vollständigen Verschwinden der BibliothekarInnen und damit auch ihrer Arbeit zu tun. Aber gleichzeitig, das zeigen diese ersten Ergebnisse auch, ist es zumindest in der Medizin nicht ungewöhnlich, dass die BibliothekarInnen und damit ihre Arbeit als Bestandteil der Forschung angesehen und auch beschrieben werden. Es gibt sehr wohl Forschende, welche nicht einfach die Arbeit, die von den BibliothekarInnen im Rahmen der Systematic Reviews gemacht werden, als reine Serviceleistung nutzen, sondern sie als MitarbeiterInnen akzeptieren. Aber das ist nicht konsistent. Vielleicht gibt es Gründe dafür, wann das der Fall ist und wann nicht, die nicht aus den Artikeln selber zu ersehen sind. Zumindest nur an den publizierten Texten orientiert, aber erscheint das recht willkürlich zu sein. Fast so, als würde es von den jeweils die Review leitenden Forschenden abhängen. Dieser Eindruck der Willkürlichkeit wird auch unterstrichen, wenn man sich anschaut, mit welchen Adjektiven die jeweilige Kompetenz der BibliothekarInnen beschrieben wird, wenn sie ihr denn erwähnt werden. In den Methodenkapiteln der Reviews passiert es offenbar nicht selten. Die AutorInnen sagen dann dort oft, dass beispielsweise ein Experienced Librarian die Recherche geplant und durchgeführt hat. Oder ein Trained Librarian. Oder ein Professional Librarian. Und so weiter. Die AutorInnen fanden in den von ihnen ausgewerteten 209 Reviews immerhin in 76 solche beschreibenden Adjektive. Das sind wieder etwas mehr als in einem Viertel. Aber welche Adjektive genutzt wurden, das scheint wieder keinem erkennbaren Muster zu folgen. Ähnliches gilt für die Frage, ob die Mitarbeit von BibliothekarInnen jeweils als besondere Qualität der Systematic Review hervorgehoben wird. Es gibt in solchen wissenschaftlichen Artikeln ja immer einen Abschnitt, wo die Ergebnisse gewürdigt und in die jeweilige Forschungslandschaft eingeordnet werden. Dort finden sich dann auch Hinweise darauf, was als wichtige Arbeit der BibliothekarInnen angesehen werden, welche extra als Stärke der jeweiligen Studie dann hervorgehoben wird. Hier zeigt sich auch, dass nicht klar ersichtlich wird, warum das manchmal passiert und manchmal nicht. Was sich allerdings zeigt, ist, dass es eine Verschiebung gibt zwischen der Planung der Reviews und den dann publizierten Artikeln. In den Protokollen, die im Prospero-System angelegt wurden, wurde in 122 Fällen erwähnt, dass die Bibliothekarinnen die Recherchestrategie planen werden. In den dann veröffentlichten Artikeln findet sich das dann noch 55 Mal erwähnt. Oder in 24 Planungen wird erwähnt, dass BibliothekarInnen die Recherche durchführen werden. In den Artikeln findet sich das dann noch 15 Mal. Also auch in den Fällen, in denen die Arbeit der BibliothekarInnen explizit beschrieben wird, verschwindet sie zwischen Planungs- und Publikationsprozess. Nicht vollständig, aber graduell. Einen tendenziellen Zusammenhang sehen die AutorInnen darin, wie in den Systematic Reviews die jeweilige Recherchen und Arbeitsprozesse dargestellt werden und wie die BibliothekarInnen erwähnt werden. Es gibt für die Systematic Reviews gewissermaßen ein Standarddiagramm, Prisma, mit dem dieser Prozess dargestellt wird. Dieses enthält so Schritte wie, in der ersten Recherche wurden so und so viele Artikel gefunden, dann wurden sie anhand der Kriterien bewertet und so viele wurden ausgeschlossen. Das geht dann noch über ein paar Schritte und am Ende des Diagramms ist es immer nur eine kleine Zahl von Artikeln, die in die Systematic Review eingezogen werden. Wer einmal solche Reviews gelesen hat, wird das Diagramm in der einen oder anderen Form gesehen haben. Jetzt enthalten alle Reviews, die im Rahmen der Studie ausgewertet wurden, so ein Diagramm oder zumindest ein Diagramm, das diesem ähnelt. Aber die beiden Autorinnen unserer Studie beschreiben, dass diese Darstellung in einigen Fällen sehr am Standard orientiert ist und in anderen Fällen davon abweicht. Also nicht alle Schritte darstellt, andere Begriffe benutzt und so weiter. Die Tendenz, die sie feststellen, ist nun, dass die Arbeit von BibliothekarInnen mehr und weil wertschätzender in den Artikeln beschrieben wird, die sich auch stark an den Standard der Darstellung dieses Prisma-Diagramms halten. Eher implizit interpretieren sie nun, dass so eine genaue Darstellung auch heißt, dass sich die Forschenden bei ihrer Review selber genau an die Standardvorgänge gehalten haben. Und dann die, die das machen, auch tendenziell die Arbeit der BibliothekarInnen eher wertschätzen als andere Forschende, die sich mehr Freiheiten erlauben. Genau. Aber grundsätzlich, und darum geht es, verschwindet die Arbeit der BibliothekarInnen auf dem Weg zwischen der Planung der Reviews, wie er in der Prospero-Datenbank abgebildet wird, und der Publikation der Reviews selber. Nicht immer, aber tendenziell. Das ist die Hauptaussage der Studie. Kurz meine eigene Diskussion. Die AutorInnen dieser Studie gehen offenbar implizit davon aus, dass die Arbeit von BibliothekarInnen, die im Rahmen von Forschung geleistet wird, von den jeweiligen Forschenden sichtbar gemacht werden müsste. Es ist eine Studie, keine Moralkritik. Insoweit sagen sie nicht explizit, was sie von den Forschenden eigentlich erwarten. Aber mir scheint, ihre Fragestellung macht nur Sinn, wenn man von dieser Prämisse ausgeht. Ein wenig scheint mir, dass sie da auch in einer spezifisch medizinbibliothekarischen Sichtweise gefangen sind. Die Besonderheit ist wohl eher, dass diese Arbeit in der medizinischen Forschung überhaupt erwähnt wird. Das findet sich sonst, soweit ich das sehe, in anderen Bereichen fast überhaupt nicht. Dass es überhaupt denkbar ist, dass BibliothekarInnen zu MitautorInnen erklärt werden, das scheint mir sehr eine Besonderheit der medizinischen Forschung zu sein. Was mich interessiert, ist eher eine andere Frage, die sich implizit durch diese Studie auftut. Nämlich, ab wann kann die bibliothekarische Arbeit als so wichtig für eine Forschung gelten, dass sie in ihr Erwähnung finden sollte? Oder anders gefragt, verschwindet nicht die meiste Arbeit, die getan wird, damit Forschung durchgeführt werden kann? Wird nicht die meiste Arbeit, in Anführungsstrichen, unsichtbar? Sicherlich, wenn nicht Tausende und Abertausende von Arbeitsstunden investiert wurden, um bibliothekarische Bestände zu erwerben, zu lizenzieren, zu katalogisieren, zu erhalten, zu transportieren, vielleicht auch noch zu digitalisieren und diese Digitalisierung langfristig zu archivieren, dann könnten Forschende nicht dieses oder jenes Buch in den Lesesaal oder auf ihren Rechner holen und damit arbeiten. Diese ganze Arbeit, die sich ja teilweise über Jahrzehnte und Jahrhunderte erschreckt, die ist immer praktisch unsichtbar. Und sicherlich ist auch diese Fokussierung auf die AutorInnen von Artikeln, also auf die Frage, wer mit Namen draufsteht, in der Wissenschaft und im Wissenschaftsmanagement ein Problem, weil es in gewisser Weise diesen Kult der Denkarbeit, die über alle anderen Arbeit steht und bedeutsamer wäre, reproduziert. Aber andersherum, welche Arbeit sollte denn dazugezählt werden, wenn es darum geht zu bestimmen, wer alles Anteil an einer Forschung hat? Die Autorinnen unserer Studie gehen davon aus, dass die BibliothekarInnen und deren Arbeit für die jeweiligen Systematic Reviews relevant genug sind, um erwähnt zu werden. Okay, aber was ist, um nur ein paar naheliegende Beispiele zu nennen, mit der Arbeit der LektorInnen der Artikel, die für solche Reviews ausgewertet wurden? Oder der Arbeit, die hinter der Erhaltung der digitalen Infrastrukturen steht, mit denen diese Artikel überhaupt zugänglich gehalten werden? Und was ist mit der Arbeit, die geleistet wird, damit die Forschenden und die BibliothekarInnen selber Büros zur Verfügung haben? Was ist mit dem Personal in den Mensen, das die BibliothekarInnen und Forschenden versorgt? Wären die Systematic Reviews möglich ohne deren Arbeit? Das lässt sich unendlich ausweiten. Und jetzt der Twist. Das führt meiner Meinung nach sehr schnell zu der weiterhin relevanten feministischen Kritik an der Unsichtbarmachung von gesellschaftlich wichtiger Arbeit, insbesondere der Haus- und Pflegearbeit. Das ist meiner Meinung nach nur der logische Endpunkt, wenn man erst einmal darüber anfängt, darüber nachzudenken, was als in Anführungsstrichen richtige Arbeit gilt, die zum Beispiel in der Forschung mittels AutorInnennamen sichtbar gemacht werden soll, und was als Service gilt, der zwar dazugehört, damit diese in Anführungsstrichen richtige Arbeit möglich wird, aber doch als nicht so richtig wichtig, als dass sie erwähnt werden müsste. Die feministische Kritik am Arbeitsbegriff, wie sie vor allem ab den 1970er Jahren entwickelt wurde, trifft auch hier grundsätzlich zu. Wer entscheidet, was richtige Arbeit ist? Wie entscheidet die Gesellschaft, was als Arbeit angesehen wird, einzelnen Personen zugeschrieben und gut entlohnt wird? Was als Service, der schlecht entlohnt wird? Und was als Arbeit, die gar nicht einmal bezahlt wird? Sicherlich, bei der feministischen Kritik ging es um die Haus- und Pflegearbeit. Bei der Frage, ob die Arbeit von BibliothekarInnen unsichtbar gemacht wird, geht es um die Frage von Forschung und Servicearbeit. Aber die Grundfragen scheinen mir ähnlich zu sein. Und sicherlich ist es nicht zufällig, dass die Arbeit von Bibliotheken, die mehr oder minder unsichtbar gemacht wird, vor allem von Frauen gemacht wird. Die AutorInnen unserer Studie hier scheinen die Position zu vertreten, dass die Arbeit von BibliothekarInnen in Systematic Reviews so wertvoll ist, dass es richtig wäre, sie zu erwähnen. Und sie zeigen auch, dass eine nicht kleine Anzahl von Forschenden in der Medizin diese Meinung teilt. Denn, selbst wenn das nicht konsistent ist, konnte die Studie zeigen, dass BibliothekarInnen schon erwähnt werden, ja, dass sie teilweise als MitautorInnen gelten. Aber, wohl eher unbeabsichtigt, öffnen sie damit eine viel größere Frage, die sich meines Erachtens stellt, wenn man über die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von bibliothekarischer Arbeit nachzudenken anfängt. Nämlich, wer bestimmt überhaupt, welche Arbeit sichtbar und welche nicht sichtbar sein soll? Und sichtbar und unsichtbar in welcher Form? Habe ich eine eigene Position dazu? Keine, die ich einfach so ausformulieren könnte. Mir scheint nur, dass über das Thema grundsätzlich schon viel öfter und tiefergehender nachgedacht wurde. Nur halt vielleicht selten bezogen auf das Bibliothekswesen. Aber die Frage nach der Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit, sowie der Bewertung von Arbeit als richtig und falsch, als Arbeit und Service, als schöpferisch oder erhaltend, mir scheint, dass das keine neue Fragestellung ist, sondern nur eine, die in der bibliothekarischen Fachliteratur sonst erstaunlich selten gestellt wird. Well, das wurde am Ende unerwartet politisch. Aber warum auch nicht? Wenn das Private politisch ist, ist auch die Arbeit in der Bibliothek politisch. Das ist nur konsequent. Aber damit sind wir am Ende dieser Episode von Aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und wir hören uns wieder. Bis dahin, stay sun, stay bye.